meine Eltern hatten wahnsinnig viel Mut. Das habe ich ihnen tatsächlich gar nicht zugetraut. Es ist nicht so, dass ich an Dingen festhalte. Ich glaube, dass man als Künstler generell neugierig sein muss. Nach dem Studium hört auch die Suche nicht auf. Man sucht immer nach seinem Stil. Man lernt jeden Tag oder mit jedem Schaffensprozess sich neu kennen. Ich wollte es nicht nur träumen. Ich wollte es fühlen, anfassen und habe immer versucht, meine Träume möglichst wirklich zu machen.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung in Kooperation mit dem Magazin Donner. Heute bin ich zu Gast bei der Künstlerin, Eventveranstalterin und Kuratorin Stefanie Speermann in ihrem Zuhause in Murnau. Hallo, liebe Stefanie.
Hallo, liebe Tanja. Herzlich willkommen bei mir zu Hause.
Du bist 1979 in Landau in der Pfalz geboren, Sternzeichen Zwilling. Und als Einzelkind ab deinem 5. Lebensjahr in Würzburg aufgewachsen. Deine Eltern sind beide renommierte Musiker und auch schon deine Großeltern, übrigens beiderseits, hatten eine große Leidenschaft für Oper und Gesang. Dein Vater, Max Speermann, Jahrgang 44, stammt aus Oberau, also gleich hier in der Nähe bei Garmisch, wo übrigens auch mein Mann aufgewachsen ist. Als er auf die Welt kam, also dein Vater, nicht mein Mann, war seine Mutter bereits 40 Jahre alt und somit blieb er ein Einzelkind. Sein Vater hatte im Krieg den Untergang des Lazarettschiffs Steuben nur knapp überlebt. Aufgrund seiner Frühbegabung trat er schon oft als Kind bei Konzerten auf, zum Beispiel auch im Schloss Elmau, immer mit seiner Geige. Und später machte er sein Konzertdiplom bei Max Rostal in Bern, schloss sich freiberuflich dem Bartholdy-Quartett an und verliebte sich 1969 in deine Mutter Annemarie, die eine ganz talentierte Cellistin war und sich dort vorstellte. Die suchten nämlich irgendwie nach jemand Neuem. Sie war 1943 in Nürnberg geboren und in München-Grevelfing aufgewachsen, studierte Gesang, Klavier und Cello in München und in Rom. Und deine Mami hätte ja eigentlich so eine ganz große Solokarriere machen können, entschied sich aber, dem Bartholdy-Quartett beizutreten, um natürlich auch so ein bisschen näher deinem Vater zu sein. Und sie tourten dann durch die ganze Welt. Und der Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten. Es folgten Engagements für Filmmusik, zum Beispiel für Celeste mit Eva Mattes, Rundfunkaufnahmen, Deutscher Schallplattenpreis, Grand Prix de Disque, ein Schallplattenvertrag mit der renommierten EMI. Und beide wurden auch von der anerkannten Agentur Winterstein vertreten. Deine Mutter bekam zudem eine Professur für Cello und Kammermusik in Karlsruhe und dein Vater für Geige und Violine in Würzburg. Zwischendrin haben sie noch geheiratet, ein Haus in Birkweiler an der Weinstraße gekauft, bei denen dann ganz viele Musiker ein- und ausgingen und sie haben dich bekommen. Ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz in die Gegenwart springen, weil ich es so schön finde, wie sich manchmal das Leben so fügt. Du selbst bist nämlich keine Musikerin geworden, hast aber 2024 in zweiter Ehe den renommierten Bratschisten Andreas Willwohl geheiratet. Ab morgen begleitest du ihn zusammen mit deinen Töchtern auf ein Musikfestival in Japan, welches er leitet und aber auch selber dort mitspielt. Musst du dich manchmal zwicken, um zu begreifen, dass diese Fügung mit der Musik kein Märchen ist?
Ja, doch, es kommt mir schon märchenhaft vor. Denn ich habe das Gefühl, Andreas ist tatsächlich vom Himmel gefallen. Es kam sehr unverhofft, plötzlich kam dieser Blitz und er stand vor meiner Tür und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass ich mich tatsächlich mal so in einen Musiker verliebe, da ich in meiner Kindheit, wie ich klein war, tatsächlich die Musiker oder auch in der Pubertät und auch später noch, wie ich aus der Schule war, eher gemieden habe, weil ich nicht so sein wollte wie meine Eltern.
Kommen wir jetzt wieder zurück zu deiner Kindheit. Während deine Eltern auf Tournee waren, haben sich deine Großeltern hauptsächlich um dich gekümmert, manchmal sogar 6 Wochen am Stück. Wie bist du denn mit ihrem Entschwinden zurechtgekommen?
Also als Kind nicht gut. Also als Kind, als Kleinkind, wenn man die Nähe seiner Eltern braucht, habe ich sehr gelitten. Also ich habe natürlich nicht begriffen, warum sie jetzt nicht da sind. Ich konnte das noch nicht ganz verstehen. Und wir hatten dann Telefonzeiten ausgemacht. Das war ja früher, es gab keine Handys. Es war niemand immer erreichbar. Und dann haben wir Telefonzeiten ausgemacht, dann hat die Verbindung nicht geklappt. Also sie war zwar am Telefon, meine Mutter, aber sie konnte uns nicht erreichen, weil die Verbindung nicht durchging. Das war auch für meine Mutter sehr hart. Und ich habe natürlich es nicht verstanden, habe bitterlich geweint, warum meldet sich die Mama nicht? Es war für mich teilweise schon sehr dramatisch. Als meine Eltern dann tatsächlich mal 6 Wochen an einem Stück nicht da waren, habe ich so eine Trauer entwickelt, dass ich dann auch das Essen verweigert habe und meine Großeltern nicht mehr wussten, was sie tun sollen. Und ich bin dann tatsächlich krank geworden und habe eine Lungenentzündung bekommen. Und auch eine der ersten Erinnerungen, die ich in meinem Leben tatsächlich habe, ist, dass ich Blut gebrochen habe. Und meine Großeltern waren wahnsinnig fürsorglich und liebevoll. Und ich habe die auch sehr geliebt. Aber die Eltern fehlen einem dann doch.
Damit du eine gute Schulbildung bekommst, sind deine Eltern mit dir 1984, du warst 5, nach Würzburg umgezogen, wo dein Vater ja auch für das Konservatorium tätig war. Dort bist du in die 1. Klasse gekommen und hast einige Jahre später so eine Leidenschaft für Zirkus und für Pferde entdeckt. Du bist auch mit deinem Zirkus, den du selber gegründet hast, öffentlich aufgetreten. Und mit 12 hast du dann auch ein eigenes Pferd bekommen. Das stand dann erstmal hier bei deinen Großeltern in Oberau. Später konntest du es aber auch zu dir holen nach Würzburg. Hat dich diese magische Welt, also magisch vom Pferd, magisch vom Zirkus her, ein bisschen trösten können?
Ja, es war auf der einen Seite ein Trost, eine Welt, die ich für mich entdeckt habe. Aber auch parallel dazu bin ich in diese Welt hinein, auch aus rebellischen Gründen irgendwo ein bisschen, weil ich den Gegensatz gesucht habe zu dem Leben meiner Eltern oder auch die Erwartung, nicht von meinen Eltern jetzt direkt an mich, aber von Leuten, die bei uns ein- und ausgingen, immer die Erwartung, ich würde auch Musik machen. Das wäre so selbstverständlich. Und ich wollte was ganz anderes machen. Und ich habe dann den Zirkus für mich entdeckt und habe die Leidenschaft zu den Pferden schon immer gehabt. Und wenn irgendwo ein Zirkus war, mussten wir da sofort hin. Und dieser Duft in der Manege von diesem Sägespäne und das Licht und die Atmosphäre. Und das hat mich so in den Bann gezogen, dass ich also alles mit dem Zirkus, der musste mit nach Hause. Der musste nach Hause zu mir ins Haus und wir hatten einen Speicher, der war leer, da war nichts drin. Und dann haben meine Freunde und ich einen Zirkus gestaltet. Wir haben eine Manege gebaut, ein Vertikalseil und haben da unsere Programme inszeniert, eingeübt mit den alten Kassettenrekordern, wo man dann noch aus vom Radio aus
aufnimmt. Oh ja, ich erinnere mich.
Und dann haben wir ein Lied gehört, das hieß Varieté. Wir haben es aber nicht richtig verstanden und haben Varieté draus gemacht. Unser Zirkus hieß dann Varieté. Und ich bin in diese Welt, es war keine Flucht, aber ich hab's mir inszeniert. Also das meine eigene Welt. Es hatte auch mit Kunst zu tun und mit Ausdruck, aber es war mein eigenes.
Du hast ja, da kommen wir dann später noch mal genauer drauf, ja auch hier im Garten bei euch ein sehr großes, wirkliches Zirkuszelt stehen.
Ja.
Also deine Träume von der Kindheit hast du zumindest ein bisschen in Form dieses Zeltes wieder mit dir mitgeführt.
Unbedingt. Also das war schon immer so, dass ich versucht habe, meine Träume zu leben. Ich wollte es nicht nur träumen. Ich wollte es fühlen, anfassen und habe immer versucht, meine Träume möglichst wirklich zu machen. Und somit auch der Zirkus. Jetzt haben wir hier dieses Zirkuszelt und ich glaube, es hat damit wirklich zu tun, dass ich einfach sehr intensiv davon geträumt habe. Und dann wird's Wirklichkeit.
Als du 13 warst, bekam dein Vater eine Erschöpfungsdepression. Wurde in eurer Familie über so etwas offen gesprochen oder war da nur plötzlich eine andere Stimmung daheim?
Also ich habe das, da war ich Teenager, natürlich schon gemerkt, dass mein Vater sich verändert hatte. Also er konnte abends nicht mehr schlafen, er war überarbeitet, er war überm Limit. Und dann hat sich das so über die Wochen entwickelt, dass er einfach unruhiger wurde. Es war für mich schwer zu sehen, weil Eltern sind ja immer eine Stabilität und Eltern haben immer alles im Griff. Und dann habe ich schon die Labilität meines Vaters spüren können und habe das auch miterlebt. Ich wurde tatsächlich dann auch von der Schule eine Zeit lang befreit, um diesen Druck, also Parallelschule, ich war, glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse, und eben diese Situation zu Hause da ein bisschen für mich auch ein bisschen den Stress rauszunehmen. Es hat mich schon auch belastet, das zu sehen, wie es meinem Vater so schlecht geht. Und bin dann in das Haus meiner Großeltern nach Oberraum, ein bisschen Abstand zu bekommen. Und mein Vater war in guter ärztlicher Behandlung und ist dann auch nach 2, 3 Monaten wieder genesen. Also er hat dann wieder einen Weg gefunden, diese Depression auch zum Glück relativ schnell wieder abzulegen und in den Griff zu bekommen. Und dann bin ich auch nach ein paar Wochen wieder nach Hause zurückgekommen, bin wieder in meine Schule und dann war der Alltag wieder sozusagen hergestellt. Aber es hat mich schon belastet, dass ich sehe, dass auch ein Erwachsener, wo man denkt, das sind so stabile Säulen, die Eltern, dass die auch zerbrechlich sind und auch nicht immer konstant ihre Kraft haben und durchhalten. Und also das hat mich schon auch dann irgendwo auch geprägt.
Ein Jahr vor deinem Abitur, 1998, hast du deinen Vater mal in den Ferien 4 Wochen auf eine Konzertreise im Pazifik auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa von Neuseeland nach Tahiti begleitet. Hast du dort Seiten deines Vaters kennengelernt, die du vorher gar nicht kanntest?
Oh, muss ich überlegen. Also ich glaube, ich kannte ihn schon so, denn er war nur auf dem Schiff, hat nur geübt, hat sich der Musik zu 1000% gewidmet. Ich bin alleine die Landgänge gegangen und habe die Reise sehr genossen. Also deswegen hat er mich auch mitgenommen, weil er sagte, einer muss es genießen. Also, aber er nimmt seinen Beruf und seine Tätigkeit sehr ernst. Das hat es sozusagen nochmal unterstrichen. Also ich habe ihn nicht neu kennengelernt, das hat sich nur bestätigt, was ich von ihm kannte, dass er für die Musik zu 100% lebt und dafür alles gibt. Aber ich habe es sehr genossen. Ich war 18. Ich war dann auch froh, dass ich vielleicht alleine diese Ausflüge machen kann. Und wir waren abends beim Essen zusammen.
Du hast ja schon als Kind sehr viel gemalt. Aber als du 1995, da warst du ungefähr 16, erstmals nach Nizza gereist bist, entflammte so die Liebe zur Kunst in dir. Was war es, was dir dort klar wurde?
Das ist der Spirit dort. Das ist so unglaublich. Man atmet das mit der Luft ein. Also wir waren in Nizza, da war ich 16, genau. Da bin ich gerade an meinem 16. Geburtstag waren wir dort. Und ich war in der Villa Renoir, ich war in der Fondation Mack, ich habe mir die Künstlerorte angesehen, Saint-Paul-de-Vence, ich bin durch diese Straßen geschlendert, ich war abends in Nizza an diesem Steinstrand, habe mir die Sonnenuntergänge angesehen und den, wie der Mond aufgegangen ist und da war damals ein Vollmond, den werde ich nie vergessen, also. Und diese ganze Atmosphäre, Südfrankreich und auch im Hinterland, also alles zusammen, da ging so mein Herz auf. Das war für mich vollkommen. Ich habe mich da so wohl gefühlt. Ich war so inspiriert, im Garten von Renoir zu sitzen alleine, der ja für die Öffentlichkeit zugänglich ist, auch die Villa, und dort zu zeichnen unter diesen 1000 Jahre alten Olivenbäumen. Es hat mich sehr geprägt.
Nach dem Abitur 1999 bist du nach Oberau gezogen und hast dir dort ein Atelier eingerichtet, also bei deinen Großeltern, nehme ich an, oder irgendwo in der Nähe. Es folgten erste Aufträge für Porträts von Personen, Pferden, Haustieren. Dann hast du auch eine Ausbildung bei einem rumänischen Bildhauer in Würzburg gemacht. Du warst in England bei Lichet Minster in Ölmalerei und Keramik, wurdest du da ausgebildet. Dann hast du auch erste Ausstellungen vorbereitet und weiter ging es dann in die Künstlerwerkstätten von Pietra Santa. Das nennt man auch das kleine Athen der Bildhauerei. Da hast du bei Elisa Corsini gelernt. Und schließlich ab 2002 mit 23 dann dein Studium an der Akademie der Künste in München begonnen. Gab es eigentlich damals neben all dieser Leidenschaft für die Kunst und für die Pferde auch eine Leidenschaft für Männer? Und wie fühlte sich denn dein Frausein und dein Frauwerden an?
Also wenn ich jetzt meine Töchter sehe, die eine mit 15, die andere mit 11, sind die schon viel weiter, als ich da früher war. Es ist erstaunlich. Ich denke mir dann immer, ach du meine Güte, wie war ich mit 11 oder 15? Ich war ein Spätentwickler. Und mich haben da noch ganz andere Sachen interessiert in dem Alter. Und dann so langsam mit 16 habe ich dann Liebesbriefe bekommen in der Schule und ich habe mich da auch geschmeichelt gefühlt und ich fand manche Jungs auch ganz süß, aber das wirklich Interesse oder dass man etwas zugelassen hat oder auch einem Date gefolgt ist, das kam dann erst viel später. Ich war dann so um die 20, dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt könnte ich vielleicht mal mit jemandem ausgehen. Und ja, die Männerwelt, natürlich ist die wichtig. Also ich habe meinen ersten Freund, feste Beziehung, 2002 dann auch erst gehabt, mit dem ich dann auch zusammen gewohnt habe eine Zeit lang. Diese Beziehung hat 2 Jahre gedauert.
Also da warst du dann so 23.
Genau, genau, genau.
Was gab es bei dir also nicht diese, die es bei mir schon ab 14 gab, diese Flaschendrehpartys oder diese Matratzenpartys, wo man den Jungs dann sagen konnte, okay, mit der Hand darfst du aber nur unterm Pulli bis dahin und nicht in die Richtung und nicht in die Richtung. Und man hatte immer dieses Blues getanzt oder geschwuft, nannten wir das. Also das gab es bei dir gar nicht?
Doch, natürlich. Also ich glaube, das macht jeder.
Ja, ja, gut, kann ja sein, dass du da nicht hingegangen bist oder so.
Ja, stimmt. Also es war schon so, dass vielleicht teilweise auch ein paar davon ausgeschlossen waren. Aber ich durfte anscheinend da doch auch mit dabei sein. Und ja, natürlich gab es das im Schullandheim und auch in der Mittelstufe. Oder naja, das ist natürlich, war das mit dabei.
Okay.
Das habe ich auch erlebt.
Aber es war nicht so dein Mittelpunkt.
Nein, war es nicht. Also ich war ein Pferdemädchen, bis ich, also das war mein Lebensmittelpunkt, meine Leidenschaft, bis ich dann das Kunststudium angefangen habe. Und da haben manche Jungs leiden müssen, dass ich mit ihnen nicht ausgegangen bin, weil die Priorität tatsächlich im Pferdestall lag, bei meinem Pferd.
Also wenn Eltern jetzt zuhören und junge Kinder haben, sollen sie am besten ihren Kindern zum Reiten schicken oder ein Pferd schenken, damit es nicht sich zu früh mit den Männern einlässt.
Ist definitiv eine Lösung.
Kurz vor deinem Beginn des Studiums hast du hier von den Landwirten um Garmisch herum, mit denen du ganz viel Kontakt hattest, erfahren, dass in Murnau am Staffelsee die denkmalgeschützte Villa Riedwies versteigert werden soll, also in der wir jetzt hier sitzen. Die wurde 1903 von dem berühmten Villenarchitekten Emanuel von Seidel für eine Münchner Brauereifamilie gebaut und stand 30 Jahre leer. Zusammen mit deinen Eltern hast du dann dieses komplett mit Efeu bewachsene Haus angesehen und deine Mutter und du haben sich total verliebt sofort. Deine Mami hat dann ganz lange recherchiert, um überhaupt rauszufinden, wem das gehört. Der ist aber nie ans Telefon gegangen. Sie hat aber nicht aufgegeben und schließlich doch den Kontakt zu der Bank hergestellt, die es nämlich versteigern wollten. Und nach Verhandlungen haben dann deine Eltern überlegt, wie sie das finanziell stemmen könnten. Schließlich haben die alles auf eine Karte gesetzt und ihr Ferienhaus in England, das Haus in Würzburg und das Haus deiner Großeltern in Oberau, ich nehme an, dass die verstorben waren und nicht umziehen mussten, verkauft und dann eben diese Villa Riedwies, in der wir gerade sitzen, am 23. Mai 2002 gekauft. Und wegen ihrer Professur in Würzburg sind dann deine Eltern immer so ein bisschen gependelt und du hast dort während deines Kunststudiums da zwar deine zwei Pferde und noch drei von diesem damaligen Freund, einem Hufschmied, untergebracht und unter der Woche aber in der Künstler-WG in München gelebt. Wurdet ihr oder du in erster Linie als sogenannte Zugereiste von den Murnauern überhaupt akzeptiert? Oder wart ihr für sie so ein bisschen die Bonzen, die Neureichen aus Würzburg, die jetzt hier sich so ein riesiges Anwesen mit Wald, Pferden, Zebus, Schafen, Ziegen, Musik und Kunst anschaffen und mal so ein bisschen auf cooles Landleben machen wollen?
Das hört sich gut an. Nein, so war es nicht. Also es ist tatsächlich so, dass das Haus ja, wie du schon sagtest, 30 Jahre lang leer stand. Es hätte ja jemand kommen können. Die Chance gab's. Und ich glaube, wir waren dann doch zur rechten Zeit am rechten Ort. Und man darf sich das jetzt gar nicht so luxuriös vorstellen. Also es war tatsächlich was, was man sich im ersten Moment vielleicht sogar antut. Also es war jetzt nicht so, da zieht man ein und lebt komfortabel, sondern meine Eltern hatten wahnsinnig viel Mut. Das habe ich ihnen tatsächlich gar nicht zugetraut, weil ich habe sie ja darauf sozusagen angesetzt und dachte mir, na ja, so, ich kann ja davon träumen, ich kann es nicht stemmen, aber ich kann meinen Eltern davon erzählen. Und die waren natürlich auch, meine Mutter, genau, schockverliebt. Aber es war so, dass dieses Haus ja nicht bewohnbar war in dem Zustand, in dem wir es gefunden haben oder in dem wir es dann angesehen haben, sondern Efeu bis unters Dach. Es war innen ein Zustand, die Türen waren teilweise kaputt, die Zimmer waren voll gemüllt, teilweise gemixt mit Kunstwerken und alten Möbeln und Friedhöfe von Fliegen und Mäuse und der vorherige Besitzer war etwas messy und war schon älter und hatte das nicht mehr so im Griff und es war sehr chaotisch und hatte das nur noch teilweise manche Zimmer als Archiv genutzt. Also es war sehr abenteuerlich und es gab keine Heizung. Also es gab die Kachelöfen, aber es gab keine Heizung. Die Elektrik und die Wasserrohre und das so, das musste man ja alles von Grund auf wieder neu renovieren. Und die Frage war dann schon, wer macht sowas? Wer macht sowas? Musiker und Künstler, die einen romantischen Gedanken haben, der so viel Fantasie auch vielleicht mit reinbringt, dass man die Arbeit irgendwie auf sich nimmt. Das geht schon irgendwie so. Und dann haben wir den Zuschlag bekommen, auch natürlich, weil wir eine Musikerfamilie sind und Künstlerfamilie. Und wir haben gesagt, wir wollen hier eine Kulturstätte draus machen. Es ist denkmalgeschützt und das war auch ganz in unserem Sinne, weil wir lieben es so, wie es ist. Wir wollten gar nichts verändern. Es gab tatsächlich auch schon Interessenten, die viel verändern wollten oder die vielleicht diesen Luxus eines Pools haben wollten oder einer Tiefgarage und unter dem Haus und da, ich weiß nicht, was machen wollten. Aber genau das hat uns zugesagt, dass es so ist, wie es ist.
Wie viel Quadratmeter hat eigentlich das Haus?
Das Haus hat tatsächlich Über 500 Quadratmeter knapp, ja.
Ja, ja. Und glaube ich 18 Zimmer oder so, gell?
Ja, 15, glaube ich.
15 Zimmer. Ja. Ja, nur damit die Hörer sich das so ein bisschen vorstellen können. Weil das ist ja dann nicht einfach mal so eine kleine Bude, die man so ein bisschen mal schnell renoviert. Sondern das hat ja auch ein bisschen gedauert.
Das hat gedauert.
Bis es so schön geworden ist, wie es ja jetzt aussieht. Du hast 6 Jahre lang Kunst studiert und erst 2010 dein Diplom gemacht. Warum so lange? Und hast du eigentlich schnell währenddessen deinen Stil gefunden?
Ich glaube, man sucht immer nach seinem Stil und ist immer auf der Suche. Also ich glaube, das hört auch nach dem Studium nicht auf. Deswegen kann ich sagen, dass es jetzt in dem Sinne, was meine künstlerische Tätigkeit angeht, nicht wichtig war, ob ich jetzt 2006, 2008 oder 2010 mein Diplom mache, weil ich war ja in dem Prozess, in dem Schaffungsprozess, in dem künstlerischen Leben mittendrin auch schon. Also während dem Studium hat man natürlich eine Entwicklung, wo man noch mehr auf der Suche ist. Aber man findet dann schon so seinen Weg während des Studiums und macht weiter und aber nach dem Studium hört auch die Suche nicht auf. Also es war ein fließender Übergang, Studium zum Beruf, also zum künstlerischen, freischaffenden Leben. Und deswegen habe ich natürlich es versucht, so lange wie möglich auszukosten, auch das Studium so lange wie möglich laufen zu lassen.
Aber ich habe selber einige Freunde, deren Töchter oder Söhne eben auf dieser Akademie der Künste in München studiert haben. Und mir ist von außen ein bisschen aufgefallen, auch die machen ja da auch immer jährlich so eine Ausstellung, wo man hingehen kann, was sehr interessant ist. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass ich immer wieder höre, ja, kommt drauf an, welchen Professor du hast. Da bei dem einen darf man das nicht so und der andere mag das nicht so und der andere. Und das irritiert mich dann, weil ich male auch. Allerdings kann ich nur malen, wenn es mir schlecht geht. Insofern habe ich schon lange nicht mehr gemalt, weil ich glücklich verheiratet bin. Aber ich glaube, dieses kontrolliert werden oder in eine Richtung geschoben werden, das ist doch etwas, was man eigentlich als kreativer Mensch gar nicht ertragen kann. Also wie ging es dir denn damit, dass du schon in deinen Anfängen vielleicht den einen oder anderen Kommentar mal so bekommen hast von deinen Professoren, die dann vielleicht sagen, ach, das ist überhaupt noch nicht die richtige Richtung. Aber das Kunst ist doch nur ein Ausdruck von dir. Das kann man doch eh eigentlich nicht beurteilen.
Ja, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man, ich glaube, darum geht's auch, dass man sich das anhört, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, darum geht es, aber dass man sich trotzdem nicht von seinem Weg abbringen lässt. Also schon zu hinterfragen, was man tut und auch das in den Kontext bringen und seine Inhalte durchleuchten oder selber mal überdenken, um dann noch einen klareren Weg zu finden für sich selbst. Also genau um diese Auseinandersetzung, glaube ich, geht es in der Akademie, die Konfrontation mit anderen Sichtweisen, eben von den Professoren. Oder natürlich nehme ich mir diese Ratschläge auch zu Herzen. Zwar nicht so, dass sie meine Inhalte in dem Sinne komplett umwerfen, aber ich reflektiere es nochmal und versuche dann, einen neuen Weg zu finden, aber versuche mir trotzdem treu zu bleiben. Und ich glaube, dass es wichtig ist in der Akademie, den Weg durch die Akademie etwas zu finden, dass man sich gerne damit treu bleibt, womit man sich wohlfühlt. Also das so herauszufiltern, dafür finde ich, ist die Akademie schon gut gewesen.
Aber es könnte ja auch den einen oder anderen, der vielleicht nicht ganz diese Stärke hat, auch brechen.
Ja, ich glaube, das kann passieren. Aber vielleicht sind dann doch die Zweifel, die Selbstzweifel dann doch zu groß. Also ich habe oft erlebt, ich auch am Anfang, weil ich so jung war, wo ich mit dem Studium angefangen habe, hat es mich schon auch sehr berührt und ich war auch sehr manchmal verunsichert, bis ich gemerkt habe, wenn ich etwas finde, was ich verteidigen kann, dann wird es auch akzeptiert, weil ich dann eine Geschichte erzähle, die aus meinem Innersten kommt, mit Überzeugung. Also ich glaube, dann kann man auch sein Gegenüber überzeugen.
Also das heißt, man lernt eigentlich während des Studiums auch sehr viel über sich selbst.
Auf jeden Fall. Also das ist schon, man lernt immer über sich selbst. Also ich glaube, gerade im Kunststudium, kann man es nicht trennen, ob es Studium ist oder das künstlerische Schaffen. Man lernt jeden Tag oder mit jedem Schaffensprozess sich neu kennen.
2004 verliebtest du dich in einen sehr gut aussehenden BWL-Studenten aus Ellwangen, dessen Eltern Pferdekunst sammelten und deshalb mit ihm zu einer deiner Ausstellungen kamen. Du hast ihn sehr spannend gefunden und 3 Monate später machte er dir bereits einen Heiratsantrag. Weil du gleich Ja gesagt hast, wurde umgehend die Hochzeit für 2 Monate später hier in Murnau im Familien- und Freundeskreis geplant und vorbereitet. Aber 2 Stunden vor der Trauung hast du deinen Zukünftigen beiseite genommen und ihm gesagt, du, ich kann dich jetzt doch noch nicht heiraten. Dann hast du beim Standesamt angerufen, alles gecancelt. Und er war natürlich schwer gekränkt, beendete eure Beziehung und wollte auch keinen Kontakt mehr mit dir. Was war denn da 2 Stunden vor der Hochzeit plötzlich in dich gefahren?
Das Bauchgefühl wurde 2 Stunden vor der Hochzeit, glaube ich, sehr intensiv. Aber dieses Bauchgefühl hatte sich schon etwas vorher aufgebaut. Ich glaube, dass man da Goethe zitieren kann, vielleicht drum prüfe, wer sich ewig bindet. Es ging ja dann doch alles recht schnell und wir kannten uns noch nicht so lange. Und ich dachte mir, eigentlich sollten wir uns noch länger kennenlernen. Mein Vater hat es dann auch bestätigt sozusagen und mich ermutigt. Der kam dann, weil ich natürlich schon fertig war, nachdem ich die Hochzeit abgesagt hatte. Es hat mich tief getroffen, dass ich sowas mache. Und habe mich aber trotzdem gesagt, ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Und mein Vater, der sonst nie irgendwie sich einmischt oder nie was sagt, weil er vielleicht auch konfliktscheu war, kam dann zu mir, hat sich zu mir aufs Bett gesetzt und hat gesagt, Steffi, ist doch kein Problem, ihr habt doch noch ganz viel Zeit. Und das hat mich so getröstet. Also mein Vater war nicht oft für mich da, aber in solchen Momenten hat er mir eine unglaubliche Stütze gegeben und es hat mich auch dann irgendwie über den Tag hinweg gerettet.
Ja. 3 Jahre später, 2007, meldete sich dann dein Fast-Ehemann plötzlich wieder bei dir und es begann so eine bisschen anstrengende On-Off-Beziehung. Er wohnte inzwischen in Frankfurt, hatte einen eigenen Polo-Club, besaß mehrere Polo-Pferde, mit denen er auch Turniere spielte und betrieb dort auch Autobahnraststätten. Ebenfalls 2007 gab es hier bei euch in der Villa Riedwies einen verheerenden Hausbrand wegen Brandstiftung. Und ihr musstet das erstmal 1 Jahr lang wieder renovieren, um überhaupt da wieder einziehen zu können. Und in diesen schweren Zeiten wolltest du auch nicht noch so eine feste Partnerschaft und dich nicht wirklich committen, nicht zusammenleben, nicht heiraten. Aber dein Fast-Ehemann von damals ließ nicht locker und schließlich zog er 2009 doch zusammen mit 6 Polo-Pferden zu dir hier nach Murnau. Und da hast du auch deine Liebe zum Polospielen entdeckt. 2010 wurde dann eure Tochter Ella geboren und einige Wochen vorher habt ihr noch schnell geheiratet. Hattest du denn vor diesem 2. Termin beim Standesamt auch wieder das Gefühl, du musst schnell weglaufen?
Nein, da nicht. Also ich war auch im 7. Monat schwanger. Ich wollte eine Familie. Das ist einfach dann auch der Wunsch, okay, wir haben diesen Schritt gemacht, jetzt gehören wir auch zusammen.
Du warst nun bereits 31 Jahre alt, hattest endlich dein Kunstdiplom, wie gesagt, in der Tasche, erwarbst dann dieses erste Zirkuszelt für Events, welches auch da draußen steht, beziehungsweise das ist ein neues, das andere ist mal eingestürzt wegen zu schwerem Schnee. Und die Aufträge für deine Pferdedrahtskulpturen und deine Ausstellungen mehrten sich. Deine Eltern unterstützten dich zwar finanziell, aber dennoch musstest du mit deinem Mann so dieses ganze Anwesen hier mit Haus, Tieren, Wiesen, Weihern, Wäldern ganz ohne Angestellte stemmen, was wahnsinnig viel Arbeit war. Eines Tages kam dein Mann auf die Idee, mit eurer 5 Monate alten Tochter für 3 Monate nach Uruguay zu reisen, um dort nach einer Finca zu suchen. Er hatte sich so erträumt, dass man vielleicht so ein zweites Standbein im Ausland aufbauen könnte und da dann auch viel Zeit verbringt. Letzten Endes wurde es dann keine Finca in Uruguay, sondern eine in der Dominikanischen Republik, die ihr 2011 gekauft habt und dort auch mehrere Monate verbrachtet. War das eigentlich alles auch dein Traum?
Ich war neugierig. Also es ist nicht so, dass ich an Dingen festhalte. Ich glaube, dass man als Künstler generell neugierig sein muss. Und ich war damals sehr mutig und auch risikobereit. Also er hat mich schon auch neugierig gemacht. Also habe mir gedacht, ich habe auch immer so Herausforderungen gebraucht, dass ich sage, ich kann mich auch auf was Neues einlassen. Und ich war jung und ich war voller Kraft und ich habe mir gedacht, ich schaffe das. Das war so eine eigene Herausforderung auch, die ich mir stellen wollte. Und natürlich ist das schön, wenn man auf Reisen geht. Ist ja, also es, und dann sind wir also in die Karibik und wir haben dann diese Finca entdeckt und ich war eigentlich dann ganz froh, dass es nicht Uruguay wurde, weil Uruguay ist noch weiter weg. Also ich habe dann schon überlegt, wie kann man diesen Spagat machen zwischen Deutschland und der Dominikanischen Republik. Und ich dachte mir, die Finca da oben in den Bergen, ich habe Platz, ich kann arbeiten, ich habe mein Atelier da gesehen und ich fand die Leute da auch so ganz nett und dachte mir, ja, das ist eine Möglichkeit, halb, halb. Diesen Kompromiss, ich kann auch in den Flieger steigen, bin auch 6 Stunden später zu Hause, war für mich in Ordnung.
Aber dein Traum war es nicht, das war schon sein Traum. Also in der Partnerschaft ist es ja manchmal so, dass man auch dem Mann, den man liebt, so ein bisschen was zum Gefallen macht. Also ich gehe zum Beispiel auch manchmal, einmal war ich mit meinem Mann auch beim Zelten, weil ihm zuliebe, aber das haben wir dann jetzt sein lassen in den letzten 20 Jahren, weil es eben nicht so ganz meins ist. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich da das erste Mal in diesem Zelt lag und das letzte Mal, dass ich dann so dachte, naja, das halte ich schon durch. Ja, das schaffe ich schon, wenn es ihn glücklich macht. Ja, also dieses, dass man, das heißt ja nicht, dass man sich aufgibt, ja, aber dass man manches vielleicht auch macht, weil man spürt, dass der andere es schön findet.
Ja, also ich wollte ihn definitiv glücklich machen und dachte mir auch, ich kann parallel dazu auch glücklich sein. Ich kann auch was finden, was mich glücklich macht. Es ist natürlich spannend, was Neues kennenzulernen und ich glaube, es hat mit der Beziehung an sich zu tun, wie weit man gehen will. Wir hatten es nicht leicht. Wir haben schon immer wieder gekämpft. Und man hat immer wieder versucht, einen Weg zu finden, um es besser zu machen. Um dem anderen was Gutes zu tun. Und ich glaube, die Karibik, wenn diese Beziehung stabil gewesen wäre, wären wir da auch wahrscheinlich viel länger geblieben. Aber wir hatten dort schon auch unsere Dramen. Und ich habe wirklich, glaube ich, alles probiert. Also ich habe schon nicht leicht aufgegeben. Und irgendwann kommt man dann doch an den Punkt, es ist nämlich leider gescheitert, dieses Projekt, dass man sagt, man muss akzeptieren, dass dieses Projekt nicht geklappt hat, obwohl der Wille absolut da war.
Ihr habt euch ja dann 2013 kurz mal getrennt, habt euch dann mal wieder versöhnt. Und 2014 wurde eure zweite Tochter Kimber geboren. Da ihr jetzt die Idee hattet, euer Leben mal ganz zu ändern, nämlich nach Südfrankreich zu verlegen, habt ihr eure Pferde hier in Murnau verkauft und seid nach Nizza gezogen. Deine Eltern waren inzwischen pensioniert und schlossen sich eurem etwas radikalen Schritt an. Sie verkauften dann im Herbst 2015 hier die Villa Riedwies an eine Stiftung. Du konntest deine Skulpturen Gott sei Dank hier belassen und zogen 2016 zu euch nach Nizza ins Gästehaus. Deine ältere Tochter kam dort in die internationale Schule. Du hast dir ein eigenes Atelier in eurem neuen Zuhause eingerichtet. Warum wolltest du eigentlich damals nicht hier in Murnau bleiben oder zumindest in Deutschland bleiben? Was hast du dir anderswo ersehnt?
Also ich wollte eigentlich schon in Deutschland bleiben, muss ich so ganz ehrlich sagen. Aber ich habe einen Weg gesucht, um mit meinem Mann ein Leben zu leben. Und er wollte nicht gerne in Deutschland bleiben. Und da die Karibik gescheitert ist und ich immer diese Sehnsucht nach Südfrankreich auch hatte, mein Vater hatte auch schon seit der Kindheit eine Beziehung zu Nizza, und zwar eine sehr schöne, weil sein Vater mit ihm auch dort oft war, weil mein Vater dort Kurse hatte, Geigenkurse. Und er hat gesagt, er hat auch mit seinem Vater da so wunderschöne Stunden verlebt, saß auch mit ihm unten am Strand. Es hat ihn auch schon sehr geprägt. Und deswegen, und mich hat es dann auch so geprägt, weil ich mit meinem Vater in Nizza war, wie ich 16 war. Es hat mich nicht mehr losgelassen, die Liebe zu diesem Küstenabschnitt. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich hier nochmal weggehe von Murnau, dann nur Südfrankreich, weil da mein Herz auch irgendwie seit dem ersten Treffen nie wieder auch losgelassen hat. Und dann sind wir da runtergezogen. Das war im Oktober 14, haben wir dann das Haus gefunden und gekauft. Auch wieder unter dem Aspekt, oder natürlich unter dem neuen Aspekt, dass meine Eltern auch wahrscheinlich nachkommen werden. Und das war dann wirklich dieser Schnitt.
Und war das auch wieder ein Haus, was ihr erstmal renovieren musstet?
Wir haben ja so Faible für schöne alte Häuser, die renovierungsbedürftig sind. Das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden. Es war immer viel Arbeit. Also das war jetzt auch kein Haus, was jetzt am Markt schnell wegging. Aber es war auch wieder ein Haus, was die Leute schnell verkaufen wollten und das uns deshalb auch in die Hände etwas gespielt hat. Aber es war auf jeden Fall ein Haus mit Blick in die Berge, ins Hinterland, was wunderschön ist. Und dann ist man am Col de Villefranche, 200-300 Meter ums Eck, und dann hat man das Meer gesehen. Oder in den Park Vinaigrier konnte man hochlaufen. Also es war ein toller Platz, aber das Haus war arbeitsintensiv. Also es war kein Haus, wo man auch eingezogen ist und die Füße hochgelegt hat.
Nur einige Monate, nachdem deine Eltern zu euch nach Nizza gezogen waren, bekam dein Vater im Herbst 2016 eine Darmkrebsdiagnose. Gleichzeitig zerbrach eure Ehe. Dein Vater musste in eine Klinik nach Würzburg, wohin ihn deine Mutter begleitete. Du hast die Scheidung eingereicht und bist 2017 mit deinen Kindern hier in eine Airbnb-Wohnung nach Murnau gezogen. Dir ging es gar nicht so gut. Aber in dieser Zeit hast du auch erfahren, dass die Stiftung, die deinen Eltern die Villa Riedwies ein gutes Jahr zuvor abgekauft hatte, diese nun doch nicht unbedingt behalten wollte. Was war es, was dich und deine Mutter sofort dazu bewegt hat, mit der Stiftung eine Rückabwicklung des Kaufs zu vereinbaren, um dort wieder zu leben, so als wäre eigentlich nie was passiert?
Ja, das war ein Jahr, da haben sich die Ereignisse überschlagen. Also, ich habe mich von meinem Mann getrennt und nach auch dem zweiten und dritten Versuch und bin wieder zurück nach Deutschland. Habe erst bei Freunden gewohnt mit den Kindern. Dann hatte mein Vater die Darmkrebsdiagnose, ist mit meiner Mutter nach Würzburg, weil er dort an der Uni behandelt wurde. Parallel dazu, also es sind so viele Zufälle aufeinander geprallt in dieser Zeit, hat sich die Stiftung gemeldet und es war die Rede von Rückabwicklung. Diese Option stand im Raum. Dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und natürlich war das für uns eine unglaubliche Fügung, dass wir sozusagen wieder zurück sind und wieder ein Zuhause hatten, das alte Zuhause. Und ich denke mir, irgendwo war es kein Zufall, weil dieser Rückabwicklungstermin war am 23. Mai 2017. Und das war das gleiche Datum, der 23. Mai, wie damals 2002, wo wir es zum ersten Mal erworben haben. Und das ist, dachte ich dann, das ist ein Zeichen.
Das ist Fügung.
Das ist Fügung. Und dann hatten wir eine Möglichkeit, dass mein Vater wieder ein Zuhause, einen Rückzugsort hatte für sich, wo er sich seine Krankheit, wo er sich pflegen konnte. Also wir alle hatten irgendwie einen Frieden. Es war auch die Zeit, wo die Ella dann eingeschult wurde und die Kleine in den Kindergarten kam. Und es war wieder so ein geregeltes Leben nach den ganzen Turbulenzen, hat es auch sehr gut getan.
War denn diese Wiederaufnahme deines alten Lebens, jetzt zwar mit zwei Kindern und keinem Ehemann mehr, ein einfaches für dich? Und konntest du hier auch wieder in die Kreativität und in die Inspiration kommen?
Also ich war schon auch überrascht, in welche Kraft ich gekommen bin. Also ich habe mich wieder gefunden. Ich hatte das Gefühl in dem Moment, ich hatte es schon probiert, bis zur Selbstaufgabe diese Ehe zu retten. Aber dann habe ich wieder bei diesem Neuanfang, also habe ich gemerkt, dass ich eine unglaubliche Energie entwickelt habe, wieder mein Leben zu gestalten und bin in einen Arbeitsrausch geschleudert worden und habe also Kunst produziert und Skulpturen gebaut und das mit den Kindern gemanagt. Und ich hatte irgendwie Energien auf einmal, wo ich mir heute denke, wie habe ich das gemacht?
Ja, du hast ja auch 2018 wieder dein Eventzelt aufgebaut, also dieses Zirkuszelt. Du hattest auch eine erste Ausstellung. Du hast auch in so einer Schlosserwerkstatt dir so ein Atelier eingerichtet. Und also du hast ja wirklich auch diese Vision, die du hattest, also so Kulturstätten auch aufzubauen. Du hattest ja auf einmal Energie ohne Ende.
Ja, es war einfach die Zeit reif, dann diese Vision, die ich ja hatte hier damals auch schon, wo wir hier eingezogen sind, jetzt wirklich in die Tat umzusetzen. Also ich konnte es nicht mehr dann erwarten, möglichst schnell auch teilweise was nachzuholen. Und hatte so eine Freude daran, auch zu sehen und zu spüren, dass die Leute begeistert sind. Viele Künstler irgendwie hier auch gefesselt sind von der Atmosphäre, von der Umgebung. Und das hat so einen Flow bekommen, so eine Selbstständigkeit. Und der Künstler hat seinen Künstlerfreund mitgebracht. Und es war auf einmal hier so ein Künstlertreff und Austausch und mit vielen Energien und Ideen und jeder hat was dazugegeben und dann können wir das so machen und so und dann hat es so richtig Fahrt aufgenommen und man hat sich hier gegenseitig inspirieren können. Also selbst die Leute, die von außen kamen, Künstler, die von außen kamen, hier zum ersten Mal waren, haben gesagt, sie kommen wieder. Sie fühlen sich hier auch an diesem Ort so inspiriert. Es ist so schön. Und natürlich machen sie was und sie singen was oder spielen was oder bildende Künstler. Ja, und haben zusammen Ausstellungen gemacht. Und das war unglaublich.
Also du warst sozusagen eine glückliche, energievolle Single Mom.
Ja.
Doch im Herbst 2018 hast du so einen kleinen Dämpfer erfahren, weil du gesagt bekommen hast von deinen Ärzten, dass du Blutkrebs hast, was sich aber als Fehldiagnose herausstellte. Wie hat dich denn dieser Moment verändert, auch wenn er natürlich nur ein kurzer war?
Ich bekomme jetzt gerade wieder einen leichten Schüttelfrost, wenn ich das höre, weil mir hat's wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich war da wegen einer Routineuntersuchung, weil ich so einen Ausschlag hatte im Gesicht und ich habe eine empfindliche Haut. Und dann war dieses große Blutbild und dann rief der mich an und ich solle bitte in die Praxis kommen. Er kann mir das nicht am Telefon sagen. Und dann saß ich da und dann meinte er so, ich hätte ein Plasmozytom. Also wenn er mir das nicht gesagt hätte, würde ich gar nicht wissen, was das ist. Also das ist nicht schön. Und Krebsart. Und dann saß ich da und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe an die Kinder gedacht, die müssen ohne ihre Mutter aufwachsen. Also die Welt ist zusammengebrochen. Ich habe meine Mutter angerufen, habe gesagt, kannst du mich bitte holen? Ich kann nicht mehr Auto fahren. Der Arzt meinte, ich hätte Krebs. Und sie kam dann auch. Und wie fühlt man sich da? Also es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Sie hat mich dann mit nach Hause genommen. Meine Mutter ist damals noch Auto gefahren. Und hat gesagt, es kann nicht sein, es war Freitagabend. Ich rufe am Montag nochmal an und lass mir nochmal die Ergebnisse geben. Wir fragen einen Spezialisten. Und ich bin also über dieses Wochenende mit diesem Gedanken, ich habe Blutkrebs, habe ich irgendwie dieses Wochenende überstanden, die Kinder ins Bett gebracht, das Wochenende gestaltet. Mein Vater ermutigt, der hatte gerade eine Chemotherapie. Ich hatte einen Scheidungsprozess laufen, ich musste was vor Gericht vorbereiten. Und am Montag waren wir dann beim Spezialisten und der hat sich das nochmal angeschaut und hat gemeint, er macht nochmal einen Test. Es hat sich dann rausgestellt, dass es ein erhöhter Entzündungswert ist, aber dass es kein Krankheitsbild ist, sondern nur ein Blutbild. Und es hat sich als falsch erwiesen. Und das war für mich in so ein Einschnitt. Es hat sich auch die Scheidung, alles, alle Probleme, alles, was so gerade am Laufen war, die wirtschaftlich sich zu trennen oder was auch immer, diese ganzen negativen Energien, hat sich alles so relativiert. Ich hatte nur den einzigen Wunsch, die Kinder abends ins Bett zu bringen und in der Früh sie zu wecken, den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu sehen und nur möglichst lang meine Kinder aufwachsen zu sehen. Also dieses Bewusstsein, es kann zu Ende sein, ganz plötzlich. Oder so dieses jetzt hat's mich erwischt, jetzt ich bin jetzt da, wo man immer hört, wo die Leute dieses Schicksal trifft. Und es hat mich aus dem ganzen Prozess ziemlich rausgerissen, auch den Scheidungsprozess. Im Nachhinein muss ich sagen, es war eine ganz schwere Erfahrung, die mir heute noch in den Knochen sitzt und dessen Trauma ich nicht ganz von dem Gedanken wegkomme. Aber es hatte auch was, dass das Leben noch mal so einen großen Wert bekommen hat und das Bewusstsein dafür, was es für ein Geschenk ist, jeden Tag gesund aufzuwachen und die Kinder aufwachsen zu sehen. Und ich bewundere jeden Menschen, der mit so einer Krankheit lebt, lacht, andere noch motiviert, sich am Leben erfreut. Also ich bin da jetzt ganz bewusst auch geworden. Und es hatte sein Schlecht, also es war eine furchtbare Erfahrung, aber es hatte auch sein Gutes.
Das Jahr danach, 2019, war ja auch wieder ein sehr ereignisreiches Jahr in einer anderen, mehr positiven Richtung. Neben deiner Kunst hast du dich mehr und mehr auch als Eventveranstalterin etabliert. Du hast eine eigene Firma gegründet, die heißt Speermann Art. Und dann hast du in deinem Zirkuszelt, welches hier auf der Wiese hinter eurem Haus steht, ein großes Kammermusikkonzert zum 100. Todestag dieses Architekten Seidel ausgerichtet. Dann hast du den Kunstevent Air Art mit dem Künstler Ugo Dossi kreiert. Und dann bist du mal nach Myanmar gereist und hast dann das Better World Film Festival ins Leben gerufen. Und selbst in der Corona-Zeit bliebst du kreativ und hast die Ausstellung Trotz Aktion geschaffen. Dann 2021 und 2022 folgte deine sehr ungewöhnliche Eventserie Lichtwende, unter anderem mit Musik, Kunst, Licht und Pferdeshow, die du auch hier auf eurem Anwesen veranstaltest. Die nächste ist übrigens jetzt dann am 26. Juni 2026. Und es gibt ja hoffentlich für die noch jetzt zuhören ein paar Restkarten, oder?
Karten gibt's auf jeden Fall für unsere Hauskonzerte. Und die kann man erwerben auf der Webseite. Und da kann man auch immer nachsehen, wann die nächsten Hauskonzerte sind. Wir haben zum Beispiel immer so 4 Hauskonzerte im Jahr. Manchmal sind es ein bisschen mehr. Und da kann man sich informieren und eine Karte reservieren.
Aber dieses jetzt am 26. Juni, was ist mit dem Licht, mit der Lichtwende?
Das ist eine Kunstaktion auf dem Gelände. Unter anderem auch mal unter dem Motto Lichtwende, weil wir ja ganz nah an der Lichtwende dran sind im Juni, zur Sonnenwende. Und da findet sozusagen ein Kunsthappening statt, wo wir im Zelt eine Performance haben. In dem Fall tatsächlich dieses Jahr virtuelle Reality, werden wir mit VR-Brillen was präsentieren. Meine Skulpturen natürlich im Park werden illuminiert. Auch, es ist auch eine Nachtveranstaltung. Es geht von dem Nachmittag in die Nacht hinein. Das Gelände wird beleuchtet. Es gibt was zu essen, zu trinken kann erworben werden. Und wir haben Musik im Zelt. Es wird ein Film gezeigt. Also es ist alles unter dem Motto bildende Kunst, Musik, Performance.
Und, muss ich mich da anmelden?
Die Veranstaltungen kann man bei mir auf der Webseite abrufen, auf meiner Künstlerwebseite speermannarts.de, oder es gibt eine eigene Lichtwende-Seite, lichtwende.com, und die Hauskonzerte sind dann unter dem Kunstforum villaridwies.de abrufbar. Wir haben mehrere Portale für mehrere Veranstaltungen und da kann man sich natürlich informieren. Man kann auch mich direkt kontaktieren. Das ist auch überhaupt kein Problem.
Aber die Lichtwende, da muss ich gar kein Ticket kaufen. Da kann ich einfach kommen.
Da kann man einfach kommen.
Schön.
Tatsächlich. Ja, dieses
und
Jahr
machen wir... Das läuft den ganzen Tag, oder das Programm kann man wahrscheinlich noch mal auf der Webseite
einsehen. Das Programm kann man auf der Webseite einsehen. Dieses Jahr ist es im Rahmen einer Tag der offenen Tür, ein Tag der offenen, des offenen Abends.
Deine unterhaltenden Ideen sprudeln ja bis heute nur so aus dir heraus. Inzwischen kann man dein Zirkuszelt auch für Hochzeiten und Events mieten und hier in eurer schönen Villa Riedwies auch in einigen Ferienwohnungen übernachten. Du hast also deine innerliche und deine äußerliche Türe ganz weit aufgemacht, liebst Begegnungen und Austausch und bist offen für alles. Hat denn diese Entwicklung und Wandlung auch den Ausdruck deiner Kunst verändert?
Ich glaube, dass die Botschaft oder der Inhalt, den ich vermitteln will, die Botschaft, die ich an die Leute senden will, ist, dass man in sich hineinspürt und wieder sein Inneres öffnen kann und seine Träume nicht vergisst und inspiriert bleibt. Und das Symbol dafür ist auch mein Hauptthema in meiner Kunst, der Pegasus. Der steht hier auch ganz präsent auf dem Gelände, ist auch das Logo der Lichtwende und hat einen Hauptteil meiner Arbeit deckt er ab, weil er für mich alles symbolisiert, was ich auch vermitteln will. Dass man die Leichtigkeit nicht vergessen darf. Auch wie Pegasus die Geschichte aus den Mythen, aus der ja die Künstler schon seit Jahrtausenden schöpfen, weil sie dadurch inspiriert sind, auch wie Pegasus geboren ist, dass erst der Kopf der Medusa rollen muss, dass man sich von den dummen Gedankenkarussells und Schwere des Alltags befreit, erstmal da das loswerden muss, damit die Inspiration wieder Platz hat und neue Gedanken, Gedankenfreiheit. Und es soll es symbolisieren. Und das heißt, Pegasus heißt ja auch das Quellross. Und Leute sollen hier in eine Welt eintauchen, wenn sie hier auch aufs Gelände kommen. Ich will dieses Gefühl vermitteln, mal loszulassen, aus dem Alltag herauszukommen, sich dadurch inspirieren zu lassen. Und es heißt ja auch, Pegasus bringt das Licht der Götterwelt zu den Menschen in den Träumen. Und ich finde das so wunderschön, weil wenn nachts die Skulpturen und der Pegasus in Licht getaucht ist, ist es auch wie so eine Traumgestalt, wie so eine Fabelwesen. Und es ist einfach ein Abtauchen in eine andere Welt, in unsere innere Welt. Und das will ich übermitteln.
Neben deinen Skulpturen malst du ja auch großformatige Bilder. Meist sind es Porträts, oft von Kindern oder auch wieder der Pegasus. Wie schwer ist es überhaupt, eine Künstlerin zu sein? Und wie groß ist die Sehnsucht, als solche in der internationalen Kunstszene anerkannt zu werden?
Also schwer ist es nicht. Also es ist ein, für mich gab es keine Alternative. Ich musste es machen. Das war was meiner Natur, also das war wie was Natürliches für mich, wenn ich das mache. Das ist, ich muss auch gar nicht so sehr drum kämpfen. Also um was ich kämpfe, ist die Zeit zu arbeiten oder mir diesen Freiraum zu schaffen. Aber dieser Flow beim Arbeiten und die Ideen und auch die Malerei und die Bilder, die ich male und so, das kommt. Das kommt, das ist da. Ich, wenn ich dann in meinem Arbeitsprozess bin, dann verliere ich mich auch darin. Da denke ich an nichts mehr anderes. Da bin ich so wie in Trance und es fällt mir nicht schwer. Im Gegenteil, ich freue mich drauf, dass ich wieder diesen Moment erleben darf. Und in der Kunstwelt, ja, wenn ich das im Kontext sehe, in der Kunstwelt heutzutage, ich glaube, auf der einen Seite, ich kann nur von mir sprechen, mache ich mich davon unabhängig, weil es würde mich sonst blockieren. Würde ich mich nach irgendwas richten, wo ich denke, es müsste so sein, weil, dann könnte ich es so nicht mehr machen im Flow, wie ich es empfinde. Und ich sehe natürlich, was andere machen und ich gehe gerne in Museen und ich schaue mir Galerien an und ich schaue mir diese Kunstzeitschriften an und schaue, was gerade aktuell ist und so. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich dann anfange, damit zu vergleichen. Ich finde es manchmal sehr interessant und manchmal frage ich mich auch, warum wird das jetzt so präsentiert oder ist gerade so aktuell oder warum ist es in aller Munde oder es ist ja sehr individuell und ist eine Geschmackssache. Also mit vielem auf dem Kunstmarkt komme ich persönlich nur schwer zurecht. Da frage ich mich dann auch, was soll das jetzt? Aber vieles gefällt mir auch und ich bin begeistert. Ich glaube, man braucht seinen eigenen Inhalt. Und wenn man den mal hat und seinen Weg dann und auch seiner eigenen Kunst treu bleibt und das ausdrücken möchte oder dadurch seine Kunst ausdrücken und etwas vermitteln kann und als es ist also im Kontext des Kunstmarktes ist es schwierig. Ich versuche tatsächlich, mich unabhängig davon in meinem Schaffen zu bewegen.
Also du meinst auch unabhängig von der Sehnsucht, eine ganz berühmte, ganz teure Künstlerin zu sein. Weil man hat ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass danach auch ein Künstler bewertet wird. Also ein Gerhard Richter, der Millionen kostet, ist dann ein ganz wahnsinnig hochwertiger, toller Künstler, der eben diese Anerkennung hat. Und ein anderer, der eben noch nicht entdeckt worden ist, wo das Bild vielleicht nur 500 Euro kostet, ist dann eben nicht so ein begehrenswerter Künstler. Und das ist ja, glaube ich, dieser Konflikt, oder? Der da einfach im Raum steht.
Also ich glaube, Kunstwerke in dem Sinne, es gibt natürlich die Auktionen und so weiter, wo Kunstwerke in Relation den Wert haben zu dem Wert, den sie erzielen, was Leute dafür ausgeben. Finde ich auch relativ. Also ich finde, der Wert eines Kunstwerks kann nicht durch den Verkauf letztendlich bewertet werden. Das sehe ich nicht so. Deswegen, es gibt verschiedene Welten. Es gibt die Welten der Auktionshäuser, es gibt die Welten der Galerien, es gibt die Welten der Händler und es gibt Förderer, Mäzene und so weiter. Also ich glaube, es gehört viel dazu. Man kann auch als Künstler ganz bewusst entscheiden, was man will oder nicht will oder wo man hin sich bewegt, was man bereit ist zu geben oder welcher Typ man ist. Ich glaube, es ist auch eine Typsache teilweise, wo man landet oder was man investiert.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Preise machst, wie geht das? Also ich meine, du hast jetzt dieses Pegasus-Pferd, wo du sagst, okay, das mache ich ja mit Eisen, mit Maschendraht, mit verschiedensten Materialien und das ist von riesengroß bis mittelgroß, gibt's ja in verschiedenen Größen. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich definiere mich nur darüber, wie lange das jetzt gedauert hat oder so. Weißt du, wie so eine Art Stundenlohn. Also nach was richtest du dich? Und ist da auch die Gefahr, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, vielleicht zu günstig bist, dass Leute sagen, naja, dann kann die ja nicht so toll sein. Und wenn du zu teuer bist, verkaufst aber nichts, ja, weil du vielleicht noch nicht so bekannt bist.
Ja, also wie sich der Wert des Kunstwerks stellt, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich sehe das nicht so, ich rechne auch nicht in Stunden oder das kann man ja gar nicht. Es ist ja auch ein ganz langer Prozess. Also ich meine, das, was ich jetzt erschaffe und baue und eine Skulptur erstelle das Resultat der letzten 3 Wochen oder 4 Wochen oder 2 Monate, sondern der ganzen Entwicklung, wo ich angefangen habe, bis jetzt. Also die ganzen Jahrzehnte hindurch, alles, was ich gemacht habe, hat mich zu dem hier gebracht, zu dieser Aussage, zu dieser technischen auch Perfektion, Aussage, Ausdruck, der heute eben in Erscheinung tritt und das Resultat daraus. Ich nehme jetzt mal die Skulpturen. Das dauert natürlich. Das ist jede Skulptur ist ein Unikat. Alles ist handgemacht. Ich mache alles selbst. Das ist ein langwieriger Prozess. Manchmal muss ich was verwerfen und nochmal machen, weil es nicht so geworden ist, wie ich wollte. Oder nicht den Ausdruck hatte. Oder auch mit dem Drahtgeflecht. Das ist alles ein langer Prozess. Natürlich muss ich auch in Betracht dessen, dass es schon ein sehr großer Aufwand ist, um sowas herzustellen, weil es handgemacht ist und Unikate sind, da auch meine Leistung mit reinnehmen. Aber letztendlich verlangt man einen Preis für ein Kunstwerk. Und natürlich sind Galeristen auch auf mich zugekommen und ich wurde schon auch vertreten, die dann mir auch sagen, was sie aus beruflicher Erfahrung, was ich für die Skulpturen verlangen sollte. Oder was sie, wenn sie es über die Galerie verkaufen, verlangen.
Ja, die kriegen ja, glaube ich, 50%.
Die kriegen 50% Provision. Es ist natürlich auch so, wenn es über eine Galerie läuft, dann ist das der Preis. Den kann ich dann auch nicht mehr ändern. Also den möchte ich dann auch gar nicht mehr ändern, weil die Galerien, die verkaufen ja sehr gut. Also da wurde ich schon auch von Galeristen eingependelt. Ich habe schon auch Feedback. Das muss ich nicht alleine stemmen.
Dein Vater ist im September 2021 trotz aller Anstrengungen und Maßnahmen an seinem Krebsleiden verstorben. 2022 hast du zu seinem Geburtstag am 15. Juli ein Gedenkkonzert veranstaltet, zu dem auch sehr viele seiner Kollegen, Anhänger und Schüler kamen, die heute in großen Orchestern zum Teil spielen. Er war ein begnadeter Pädagoge für Violine und machte sich auch mit dieser Leidenschaft einen großen Namen. Mein Vater ist 2012 gestorben und bei mir ist es so, dass mich immer noch in manchen Augenblicken so eine große Sehnsucht und Traurigkeit überkommt. Unsere beiden Mütter leben ja noch, deine bei dir hier im Haus und meine ganz in meiner Nähe. Hat der Tod deines Vaters eine andere Verbindung zu deiner Mutter entstehen lassen?
Ja, ich glaube schon. Mein Vater ist in meinen Armen eingeschlafen. Und meine Mutter stand auch neben ihm und hat seine Hand gehalten. Und ich hatte ihn im Arm. Und ich habe schon gemerkt, dass am Tag vorher, dass mein Vater zu mir gesagt hat, ich werde jetzt einschlafen. Also er hat es angekündigt. Und zu meiner Mutter hat er gesagt, ich weiß, du bist stark. Und ich glaube, nach dem Tod meines Vaters hat sich insofern die Beziehung zu meiner Mutter verändert, dass sie mir auch gesagt hat und ganz offen war und weich und gesagt hat, er meinte zu mir, ich bin stark. Aber Steffi, du bist stark. Also sie hat es mir abgegeben. Also es war schwer für mich zu akzeptieren, dass mein Vater nicht mehr da ist, aber die Beziehung zu meiner Mutter, was auch mein Vater und ich auch als Tochter immer vorausgesetzt haben, meine Mutter ist stark. Und die Beziehung hat sich dann geändert, dass sie nicht mehr die starke Mutter sein musste, sondern ich habe ihr versucht, über die Jahre, ist mir auch schwer gefallen, dieser Rollenwechsel, ihr zu zeigen, ich bin stark, du musst nicht mehr stark sein. Und so hat sich unsere Beziehung über die Jahre verändert.
Bei diesem Gedenkkonzert 2022 für deinen Vater spielten auch drei Schüler deines Vaters, welche Geschwister sind, mit ihrem Streichquartett. Der vierte im Bunde war dein heutiger Ehemann Andreas Willwohl an der Bratsche oder auch Viola genannt, der durch das Quartett schon viele Jahre mit deinen Eltern in Kontakt stand. Dich hatte er einmal auf einer früheren Veranstaltung so ein bisschen von Weitem gesehen, fand dich toll. Und als du ihn dann bei diesem Gedenkkonzert kennenlerntest, war es schon so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Er ist 2,02 Meter groß, in der ehemaligen DDR geboren und international einer der führenden Bratschisten seiner Generation. Damals lebte er als Single in Berlin, war nie verheiratet und hatte keine Kinder. Als er einige Wochen später bei den Münchner Philharmonikern mal aushelfen musste, rief er so ein bisschen unter dem Vorwand bei dir an, er wolle dich besuchen kommen, um mal deine Kunst anzuschauen. Noch 5-mal habt ihr euch innerhalb eines halben Jahres getroffen, bis endlich eure Liebe so einen ganz vorsichtigen Anfang nahm. Erneut vergingen mehrere Monate, bis ihr dann erstmals zu Ostern 23 zusammen mit deinen Kindern auf Rügen Urlaub gemacht habt. Also bei mir war das ein bisschen anders. Mein Mann musste bereits 3 Wochen, glaube ich, nach dem ersten Kuss mit seinen 6-jährigen Drillingen gleich zu mir und meinen Kindern in den Urlaub nach Formentera kommen. Also der hatte da gar keine Wahl. Warum wart ihr so zögerlich?
Ja, warum? Ich war vorsichtig. Ich war vorsichtig, weil ich gemerkt habe, mit dem Andreas ist es was Ernstes. Also ich wollte es richtig machen, weil ich wusste, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass Andreas mein zukünftiger Partner wird, fester Partner, dann darf ich das mit den Kindern nicht verbocken. Weil was gibt's Schlimmeres, als wenn die Kinder deinen neuen Partner nicht mögen? Und wenn der Anfang da nicht gut läuft, dann kann das echt schief gehen.
Ja, es erklärt einiges. Aber er war ja auch zögerlich.
Er war sehr vorsichtig, weil er natürlich auch mit mir, war ihm dann auch relativ schnell klar, eine Zukunft haben will. Und er weiß, dass eine Mutter ihre Kinder natürlich über alles liebt. Und er wollte es einfach auch richtig machen, dass wir einen guten Start haben. Was gibt's Schöneres als ein harmonisches Zusammenleben?
Ja, du hattest ja auch einen Rucksack auf. Also du hattest ja deine Kinder, deine Mama, dieses Haus hier. Also er konnte wahrscheinlich jetzt schlecht mal denken, na ja, das mache ich jetzt mal vielleicht so ein bisschen wie so eine kleine Affäre, sondern da war eben eine gewisse Ernsthaftigkeit, wie du sagst.
Ich glaube, wir haben sehr schnell gemerkt, dass es was Ernstes werden kann. Vielleicht haben wir uns auch deswegen so viel Zeit gelassen, uns kennenzulernen und sind da ganz behutsam an die Sache ran. Natürlich hat er gewusst, oh nein, also geschieden, 2 Kinder, lebt hier nur ein Häuschen installiert, die Kinder gehen hier in die Schule und die Mutter lebt im Haus. Und also es war alles natürlich schon ein Paket. Seine Freunde haben dann fürchterlich gelacht, weil ein Jahr, er war noch Single, also und ein Jahr später kocht er in Ferien, waren wir zusammen mit Freunden unterwegs. Andreas steht kochend in der Küche und kümmert sich und das Auto war voll und, ja. Und wir waren zu viert in seinem Auto und die Koffer und ja.
Er hat halt eine Familie geheiratet. Also apropos Heirat, also ich musste 3 Jahre warten, bis ich endlich geheiratet wurde. Du nur 2, habe ich ausgerechnet. Im September 24 habt ihr im Franz-Marc-Museum hier in Murnau standesamtlich geheiratet. Und dann im Mai 25 kirchlich in der weltberühmten Rokoko-Wieskirche. Anschließend habt ihr mit der Familie und 220 Freunden hier in deinem Zirkuszelt groß gefeiert, also so eine richtige Traumhochzeit. Seither lebt dein Mann hier bei dir, also mit deinen beiden Töchtern, mit deiner inzwischen 83-jährigen Mutter. Ihr veranstaltet dann hier auch immer mal wieder solche schönen Hauskonzerte, mit denen er auch mal mit einem Pianisten auftritt oder mal solo. Ich selbst durfte selbst schon dabei sein und hab's sehr genossen, seine grandiose Musik, eure wunderschöne Verliebtheit, deine glückliche Mutter, deine glücklichen Töchter zu erleben. Hast du denn trotz all dieses Glücks noch Lebensträume?
Also ich bin schon sehr nah dran, dass es perfekt ist. Man hat natürlich so seine alltäglichen Herausforderungen. Natürlich hat man immer Träume. Also man darf auch nicht aufhören zu träumen. Da muss immer noch Luft nach oben sein. Aber wir sind schon sehr glücklich. Es ist ein wortwörtlich traumhaftes Leben.
Dein Mann und du, ihr seid ja beide Künstler. Zwar jeder so in seinem anderen Bereich, aber dennoch steht ja im Zentrum das Gefühl und der Ausdruck. Wo siehst du denn eigentlich die Unterschiede in eurem Schaffen?
Es gibt viele Parallelen, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Der Unterschied, der größte, besteht eigentlich darin, dass ich zurückgezogen in meinem Atelier oder in der Werkstatt arbeite und viele Versuche habe, ohne Publikum etwas zu gestalten, eine Skulptur anzufertigen oder ein Bild zu malen, bis ich habe die Zeit dafür, bis ich damit zufrieden bin. Also ich muss erst liefern, außer es ist eine Bestellung oder so natürlich, oder habe ich auch einen Zeitplan, aber ich muss erst wirklich liefern, wenn ich damit zufrieden bin mit dem Ergebnis. Und es steht dann für sich. Und das Ergebnis braucht mich sozusagen nicht mehr. Ich gebe es ab. Und Andreas muss beim Konzert auf den Punkt liefern. Er kann das nicht nochmal wiederholen. Er hat nicht nochmal eine zweite Chance. Er kann es nicht nochmal verwerfen. Das, was er abliefert auf der Bühne, zählt.
Und seid ihr als Künstler neben allem Verständnis füreinander und auch dieser gegenseitigen Inspiration, die da sicher ist, aber auch in irgendeiner Form doch Konkurrenten?
Nein. Nein, wir sind keine Konkurrenten. Also es ist einfach, dass wir uns gegenseitig inspirieren, gegenseitig tragen, uns gegenseitig Mut machen und auch sowohl ich mit ihm über die Musik spreche, als auch er mit mir über die bildende Kunst. Und wir können uns gegenseitig auch immer Mut machen und Musik und Malerei. Und es ist alles irgendwo, hat dieselben Wurzeln. Es ist die Inspiration, es ist das aus dem Innen heraus, es ist ein gewisser Spirit, es ist das Verständnis ist das Gleiche.
Ich meinte auch so ein bisschen, das kann ja so eine ganz unterschwellige Konkurrenz sein. Also sowas, was gar nicht damit zu tun hat, wer ist jetzt im Außen erfolgreicher oder wer hat mehr Applaus. Sondern manchmal geht's ja vielleicht schon los, dass ihr morgens nach dem Frühstück, wenn ihr jetzt gemeinsam hier seid, dass du vielleicht in dein Atelier aufbrichst und er aber noch keine Lust hat zu üben, aber dann vielleicht denkt, oh Gott, jetzt geht die schon und arbeitet schon und ich noch nicht oder umgekehrt. Oder er reist durch die ganze Welt und bekommt eben diesen Applaus und man kennt ihn und du sagst vielleicht, oh, ich würde aber auch gerne in Japan zum Beispiel berühmt sein. Ja, also das meinte ich so ein bisschen mit Konkurrenz. Also wie sehr macht es auch Druck, wenn man jemanden im Haus oder im Bett hat sogar, der ja auch ein Künstler ist?
Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Druck erzeugt, so im negativen Sinne, oder Konkurrenz ist ja auch so ein bisschen mit Stress verbunden, sondern dass es einen anspornt. Also wenn man sieht, dass der andere fleißig ist und sein Ziel verfolgt, dann ist man sozusagen mit angesteckt. Also manchmal bleibt vielleicht der eine oder andere liegen, trotzdem, obwohl der andere zum Arbeiten geht. Und dann macht man das aber mit voller Überzeugung und absolut und ist mal absolut relaxed und denkt nicht, ich müsste jetzt oder eigentlich. Ich glaube, dass es auch oft so ist, dass wir uns gegenseitig sagen, jetzt mach mal eine Pause. Also nicht, weil man ihn ausbremsen will oder weil man selber ein schlechtes Gewissen hat, sondern wirklich die Fürsorge füreinander. Und ich glaube, wir spornen uns gegenseitig an. Also es ist schön zu sehen, wenn jemand Lust hat oder auch seine Ziele verfolgt und da dran bleibt und es ist ein Ansporn. Mhm.
Seitdem du in der Villa Riedwies lebst, hast du wieder mehrere Pferde. Wenn man bei euch hier reinfährt, beim Tor stehen auch schon welche. Spielst du aber eigentlich noch Polo? Du hattest ja eine riesige Leidenschaft dafür und du warst ja, glaube ich, auch ganz gut.
Also die Leidenschaft für die Pferde und das Reiten hatte ich schon immer. Ich saß schon auf dem Pferd, da konnte ich noch gar nicht richtig laufen. Und diese Verbindung und auch, dass ich ein Pferd hatte, hat sich durchgezogen bis heute. Und ich war bis auch vielleicht mal in der Karibik, auch in Nizza, nicht pferdelos. Also Polo spiele ich heute leider nicht mehr. Aber wenn ich es sehe, kriege ich große Lust Also das ist schon was, was ich sehr gerne gemacht habe. Und ich hätte es auch gern weitergemacht. Aber es ist sehr viel Zeit und großer Aufwand, es zu spielen und sich um die Pferde zu kümmern. Und es ist was, was ich auf keinen Fall heute zeitlich schaffen würde. Ich habe es damals sehr geliebt. Wir haben es 2 bis 3 Jahre waren es, glaube ich, haben wir das gemacht, sind regelmäßig nach Landsberg und Holzkirchen gefahren und habe das sehr genossen. Und wie gesagt, also wenn mich jemand fragt oder mich einlädt, hast du Lust auf Stick and Ball, dann bin ich sofort dabei.
Aber du hast deine anderen Pferde, auf denen du schon ab und zu mal reitest. Natürlich. Oder stehen die da nur zur Deko?
Nein, ich habe natürlich früher viel mehr Zeit gehabt fürs Reiten. Die habe ich heute nicht mehr. Wir haben mittlerweile auch einen Pensionsstall. Die Pferde sind auch nicht mehr die jüngsten. Aber es ist für die Freizeit und für die Kinder. Und wir gehen in die Natur oder reiten mal runter an den See oder ins Moos. Und das genießen wir noch sehr. Aber es ist lange nicht mehr in der Intensität wie damals. Das nicht.
Deine Töchter sind ja heute 11 und 15 Jahre alt. Haben sie das künstlerische Talent von dir und deinen Eltern geerbt? Siehst du in ihnen eine Malerin, eine Bildhauerin, eine Musikerin? Und wenn ja, sehen sie das auch selbst?
Man will ja keinen Druck ausüben. Und nicht irgendwie eine Schablone über irgendjemanden stülpen. Und nur weil die Eltern und deswegen die Kinder. Ich kenne es ja nur zu gut. Ich habe es gehasst. Na, was spielst du für ein Instrument? Das war der Satz, der mir regelmäßig gestellt wurde. Aber natürlich wollte ich, dass sie es mal ausprobieren, dass sie mal ein Instrument spielen oder dass sie einfach mal reinfühlen, ob es eventuell doch was für sie wäre. Vielleicht sind da versteckte Talente, die eine Generation übersprungen haben mit der Musik. Und natürlich, also sie haben mal Geige probiert oder Gitarre oder Klavier. Und die Kleine ist tatsächlich jetzt bei der Geige hängen geblieben. Also sie spielt Geige, sie hat Unterricht und übt. Zwar jetzt nicht so viel, aber ich glaube, es macht ihr Spaß. Mal sehen, wo es hingeht. Und gemalt haben sie alle beide gerne. Die Größere jetzt nicht mehr so gern, aber die Kleine, die kommt manchmal zu mir und sagt, hast du doch ein Blatt für mich oder kann ich auch eine Leinwand haben? Und da sind schon sehr schöne Sachen draus geworden.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du schon mit den Hufen scharrst und sagst, okay, in welche Richtung könnte ich jetzt das eine oder andere Kind fördern? Also auf irgendein Musikinternat oder, also es gibt ja da alle Möglichkeiten, wie man das machen könnte, wenn man ein Talent entdeckt. Aber da bist du ganz entspannt.
Da bin ich, glaube ich, sehr entspannt. Das habe ich mir von meinen Eltern abgeschaut. Die sind ja doch, also mein Vater, sehr streng gedrillt aufgewachsen. Der meinte dann, nein, ich soll mich da ganz frei entwickeln. Er will da gar nichts forcieren. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und ich glaube, so halte ich das mit meinen Kindern auch. Die sollen sich entwickeln. Wir werden schauen, wo es hingeht. Und ich lasse ihnen da auch Freiraum. Und vielleicht ist das mutig, aber ich glaube, die machen ihren Weg.
Meine letzte Frage wäre noch, ob du dir vorstellen könntest, mit deinem Mann jemals wieder anderswo zu leben als hier in der Villa Riedwies.
Gute Frage. Also ich bin nicht der Mensch, der jetzt an materiellen Dingen, und das ist ein Haus ja dann, doch festhält. Also wir lieben diesen Platz hier, Andreas hat ihn auch lieben gelernt, wir können uns hier künstlerisch austoben, also schon alleine mit den ganzen Events und Veranstaltungen, die wir machen, ist das eine super Spielwiese und der Fantasien sind hier kaum Grenzen gesetzt, was den künstlerischen Ausdruck angeht auch. Aber natürlich, ich würde sagen, wir lassen das mal offen. Also die Kinder gehen jetzt hier zur Schule, wir haben hier unsere Projekte und es ist eine gute Basis. Ich meine, wir leben hier in einem traumhaften Ort, in einer traumhaften Landschaft und da beneiden uns viele drum. Also ich glaube, sowas lässt man jetzt auch nicht so schnell gehen.
Ja, liebe Stefanie, ich danke dir sehr für dieses spannende Gespräch, deine Offenheit und dein Vertrauen. Und ich freue mich auf deine kommenden Events und auf deine noch entstehende Kunst. Beides macht nämlich die Menschen, glaube ich, sehr glücklich.
Na, das hoffe ich. Das ist unser Ziel. Ja.